Herzlich willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb, heißt sie Sabine Böhler. Mein Gast ist heute Michael Papenkort aus Mannheim. Er gehört zur katholischen Laienorganisation Institut für Weltevangelisation, ICPE Mission. Michael Papenkort ist zwar kein Priester, liebe Zuhörer, aber dennoch ist es sein Beruf, seine Berufung und das schon seit fast 30 Jahren, den Menschen von Gott zu erzählen. Und Michael Papenkort sagt, dem barmherzigen Vater begegnen, die große Sehnsucht in meinem Herzen. Und ich frage, in unserem Herzen? Ja, das ist schon eine starke Aussage, der wir heute nachspüren möchten und die auch so manche Frage aufwirft, gerade auch jetzt im Jahr der Barmherzigkeit. Also ich kann da auch aus meinem Gebetskreis erzählen, da haben wir uns auch diesem Thema gewidmet und da war die allererste Frage, ja, was ist eigentlich Barmherzigkeit? Wie drückt sie sich aus? Was sind denn Werke der Barmherzigkeit? Darüber hat nämlich der Heilige Vater bei einem seiner Mittwochsansprachen gesprochen. Oder spüre ich Sehnsucht, Gott Vater überhaupt zu begegnen? Weil das ist ja auch das Thema heute, dem barmherzigen Vater begegnen. Und der barmherzige Vater, wer ist denn das eigentlich? Und ein Kollege brachte gestern Mittag die Frage auf, ja, ist es vielleicht ein Opa, der alles vergisst, der barmherzige Vater? Das zielt so auf die Gerechtigkeit auch ab. Also es gibt Fragen und es gibt aber auch schon Antworten. Nämlich manch einer von uns, der hat schon Vorstellungen und ist auch dem barmherzigen Vater schon begegnet und hat ihn kennengelernt. Und sie haben Erfahrungen vielleicht von ihm. Oder so manch einer hat Vorstellungen vom barmherzigen Vater und Vorstellungen, was Barmherzigkeit ist. Wir wollen heute versuchen, so auf beides eine Antwort zu geben und auch weiterzugehen auf diesem Weg der Frage der Barmherzigkeit auch. Also wir möchten heute neugierig machen und Sehnsucht wecken, ja, dem barmherzigen Vater zu begegnen, die große Sehnsucht in meinem Herzen. Das ist die Überschrift des Impulsvortrages, den wir jetzt gleich von Ihnen, Herr Papenkort, hören werden. Herzlich willkommen. Schöne Grüße nach Mannheim zu Mike Papenkort. Hallo, grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Böhler.
Ja, barmherzig wie der Vater, das ist ja das Leitmotiv des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit. Und da gibt es auch so schöne Bilder, wo wir einen Mann sehen, der ein Schaf über der Schulter liegen hat. Im alltäglichen Sprachgebrauch kommt das Wort Barmherzigkeit eher selten vor, ist mir aufgefallen. Da denkt man höchstens von sich, sei doch mal ein bisschen barmherziger oder da könnte ich jetzt barmherzig sein. Herr Papenkort, ich habe mich gefragt, das ist wahrscheinlich jetzt eine riesig große Frage, was hat sich der Heilige Vater dabei gedacht, als er das Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen hat? Wie können wir uns da ein Stück weit der Barmherzigkeit einfach nähern?
Da müssen wir am besten den Heiligen Vater selber fragen. Ich kann seine Gedanken nicht lesen. Aber ich denke, es ist ihm sicherlich darum gegangen, einen ganz zentralen Aspekt von Gottes Wesen einmal ganz nach vorne zu bringen. Einen zentralen Aspekt, mit dem wir uns nicht immer wirklich konkret auseinandersetzen, darüber wirklich nachdenken. Es ist eher so ein Wort, wie Sie schon gesagt haben, das benutzen wir, ist auch noch nicht mal so häufig, so mal hier und da. Und wenn wir es dann benutzen, dann haben wir irgendwie so eine Ahnung davon. Jeder hat so seinen eigenen Inhalt damit verbunden. Das ist irgendwie so eher so Mitleid, so Verzeihung, halt so in, ne, mal nicht so sein, mal beide Augen zudrücken, irgend sowas Ähnliches. Und das hat ja vielleicht auch was damit zu tun, aber es kann uns auch dazu verleiten, dass wir den eigentlichen, den konkreten Sinn von Barmherzigkeit, so wie wir ihm in der Schrift begegnen, aus den Augen verlieren, dass er komplett verdeckt wird.
Und in der Heiligen Schrift, da wird uns tatsächlich schon an vielen Stellen aufgezeigt, das Wesen des Vaters aufgezeigt, aber wir brauchen auch immer Menschen, die uns ein Stück weit helfen, das, was in der Heiligen Schrift in Worten ausgedrückt ist, was wir mit dem Verstand erfassen, dass wir es auch so ins Herz hineinbringen. Und da möchte ich zu Beginn, jetzt bevor wir jetzt auch Ihren Impulsvortrag hören, doch noch auf ein Wort oder auf einen Halbsatz aus unserer Themenüberschrift, nämlich die große Sehnsucht in meinem Herzen, dem barmherzigen Vater zu begegnen, nochmal eingehen, weil ich könnte mir vorstellen, dass manch einer sagt, ach, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt diese Sehnsucht unbedingt so habe.
Diese Sehnsucht, die ist in unserem Herzen das, was dann Augustinus immer mal sagt, dass eine Unruhe bringt. Und die ist bei dem einen größer als bei dem anderen. So eine Fastenzeit, wie wir sie gerade gestern begonnen haben, ist eine gute Zeit, dieser Unruhe, dieser Sehnsucht in meinem Herzen wieder zu begegnen. Wir decken sie manchmal zu mit allen möglichen Sachen, mit allen möglichen wichtigen Sachen, mit weiß ich, was uns beschäftigt im Alltag hier und da und dort. Und dann bekommen wir diese Sehnsucht kaum noch mit. Und wenn wir sie entdecken können, wenn sie leise, wie leise auch immer da ist, diese Sehnsucht danach, diesem barmherzigen Vater zu begegnen, dann möchte ich Sie ermutigen, dass wir uns Zeit nehmen und dieser Sehnsucht Raum geben, dass sie wachsen kann. Denn in dieser Sehnsucht, in dieser kleinen Sehnsucht in unserem Herzen, da ist Gott selbst gegenwärtig. In dieser Sehnsucht, wie immer leise sie auch sein mag, da begegnen wir schon dem Herrn. Der Herr legt diese Sehnsucht in ihr und in mein Herz. Und decken wir sie nicht zu und entdecken wir sie neu in dieser Fastenzeit, vielleicht auch ein bisschen heute Morgen.
Genau, und dazu sind wir alle eingeladen. Und wir werden jetzt unter anderem von Ihnen, werden Sie uns auf Stellen in der Heiligen Schrift aufmerksam machen, aber Sie werden auch ein Schreiben mit auch oft zitieren, dass der heilige Papst Johannes Paul II. Gegeben hat zu St. Peter am 30. November 1980, nämlich dass die Enzyklika über das göttliche Erbarmen. Wie hat Ihnen denn die Enzyklika geholfen, einfach auch die Barmherzigkeit des Vaters nochmal neu auch für sich zu entdecken?
Na, schauen Sie, ich bin ein Leben lang ein Anfänger, egal wie alt ich bin. Und deswegen, wenn ich halt die Barmherzigkeit Gottes entdecken möchte, besser verstehen möchte, dann versuche ich das gerne in der Kirche, mit der Kirche und am besten mit irgendwelchen großen Leuten in der Kirche, die vor mir gegangen sind. Und da ist Johannes Paul II. Sicherlich einer von denen. Und wenn er sich jetzt schon hinsetzt und extra ein ganzes Werk schreibt zum Thema Barmherzigkeit, über das Erbarmen Gottes, über das göttliche Erbarmen, dann werde ich wahrscheinlich am besten mich einfach an seinen Rockzipfel hängen und halt ihm folgen. Und versuchen jedenfalls, den einen oder anderen Gedanken von ihm aufzunehmen, weil er mich dann ein Stück mitnimmt, eben in diese Barmherzigkeit Gottes hinein. Und das war für mich ein tolles Erlebnis in diesem Schreiben, in dieser Enzyklika. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir könnten heute Morgen so ein, zwei Gedanken davon einfach einmal mitnehmen.
Und das machen wir jetzt.
Machen wir. Ganz am Anfang von dieser Enzyklika, Dives in Misericordia, da nimmt uns der Papst mit an diese Stelle in Nazareth, wo Christus in der Synagoge steht. Und dann wird ihm die Schriftrolle gegeben, er soll daraus vorlesen. Und dann nimmt er sie und dann beginnt er zu lesen aus dem Propheten Jesaja. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde, und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen freier setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Und dann sagt der Papst, dass in diesen Sätzen, die Jesus jetzt da liest, in Lukas, da wird, das ist die erste Messias-Offenbarung, weil Jesus sich dann ja da hinsetzt und dann sagt, und dieses Wort hat sich heute in eurem Hören erfüllt. Das ist die erste Messias-Offenbarung. Und da, nach diesen Worten, tut er dann genau das, was eben in diesen Worten ausgesagt ist. Und durch diese Taten und durch diese Worte macht Christus den Vater unter den Menschen gegenwärtig. Macht Christus den Vater unter den Menschen gegenwärtig. Sie kennen das bestimmt irgendwo in Johannes im 14. Kapitel, sagt Jesus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das ist ein ganz einfacher Satz mit ganz viel Bedeutung. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das heißt, Jesus offenbart sich nicht nur selbst, sondern Jesus offenbart den Vater. Das Wollen, das Denken, das Sein, das Jesus offenbart den Vater. Und jetzt spricht er hier in diesem Text, den er da vorliest, in der Synagoge, von den Armen, den Gefangenen, den Blinden und den Zerschlagenen. Und meistens sitzen wir da, hören das Evangelium und das hat immer mit uns gar nichts zu tun. Weil wir nicht entdecken, wer denn die Armen sein könnten, die Gefangenen und die Blinden. Vielleicht überlegen wir uns dann, das könnten irgendwelche Menschen sein, da fallen uns irgendwelche Leute ein, aber wir selbst fallen uns dabei nicht ein. Und das ist unser Problem. Wir hören die gute Nachricht nicht, weil wir uns nicht als die Armen entdecken. Wir sehen Gottes Herrlichkeit nicht, weil wir uns nicht als die Blinden entdecken und darum auch nicht das Augenlicht wiederbekommen. Und ein Schlüssel zu all dem, mit diesem barmherzigen Vater begegnen und so weiter, ist dieses Element, dass ich entdecke, dass ich der Arme bin, dass ich der Gefangene bin, dass ich der Blinde bin. Denn Jesus kommt für diese Leute, die Armen, die Gefangenen und die Blinden, die Zerschlagenen und die Kranken. Und das ist nicht erst seit dem Neuen Testament so, sondern das Alte Testament und besonders die Propheten, die stellen das ganz deutlich heraus, dass genau das das Herz des Vaters ist. Er begegnet, er sucht die Armen, die Kranken, die Blinden und die Geschlagenen. Darum geht ihm das. Und dann ist eben in diesem Tun und diesen Worten von Jesus, da wird dann die Liebe sichtbar. Die Liebe Gottes, die dann eben auch als Erbarmen bezeichnet wird. Also nicht das Erbarmen, so wie die sichtbare Liebe Gottes, die erfahrbare Liebe Gottes. Das Erbarmen, das verändert. Ich kann diesem Erbarmen, ich kann dieser Liebe, dieser Barmherzigkeit nicht begegnen, ohne dass sie mich verändert. Denn schauen Sie, sagt der Papst dann, diese Wahrheit, dieses Erbarmen ist nicht so sehr ein Gegenstand einer Belehrung, so eines Vortrags, sondern ist in erster Linie eine Wirklichkeit, die uns in Christus gegenwärtig wird. Es ist also nicht so sehr eine Belehrung, ein Vortrag, sondern eine Wirklichkeit, in die ich eintauchen kann. Es ist eine Wirklichkeit, der ich begegnen kann, eben in Christus und mit Christus, dem Vater. In dem Benediktus, das wir jeden Morgen beten, in der Laudes, da lesen wir dann so Sätze wie, er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet. Er hat das Erbarmen mit den Vätern, das ganze Alte Testament, all das, was Jesus hier aufgezählt hat, dieses Erbarmen, das hat er an uns vollendet. Nicht, wenn Sie und ich das Benediktus beten morgens. Er hat dieses Erbarmen an mir vollendet. Ich kann darin eintauchen. Ich kann diesem Erbarmen begegnen. Und dann geht es weiter in demselben Benediktus. Und du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken. Mit der Erfahrung des Heils. Dieses Erbarmen ist erfahrbar. Das ist nicht ein Gedanke, ein Wunsch. Das ist nicht etwas, das irgendwann einmal stattfindet, sondern er will uns mit der Erfahrung dieses Heils beschenken, eben durch die barmherzige Liebe unseres Gottes, wird uns besuchen und so weiter. Durch die barmherzige Liebe. Und diese barmherzige Liebe, das ist das, worum wir uns heute Morgen ein bisschen bemühen. Nur diesen Vater eben als Liebe und als Erbarmen gegenwärtig zu machen, das ist die eigentliche Sendung des Messias. So sagt es jedenfalls der Papst. Den Vater als Liebe und Erbarmen gegenwärtig zu machen. Das ist das, worum es Jesus geht. Diesen Vater als Liebe und Erbarmen gegenwärtig zu machen. Nicht irgendwo, sondern in meinem Herzen. In meinem Herzen. Und ihn dort so gegenwärtig zu machen, dass eben diese Liebe und dieses Erbarmen des Vaters mein Herz neu formt. Mein Herz ganz neu gestaltet. Schauen Sie, bei den Propheten, sagt dann der Papst, bedeutet Erbarmen eine besondere Kraft der Liebe. Und zwar eine Kraft der Liebe, die stärker ist als Sünde und Untreue auf meiner Seite. Eine besondere Kraft der Liebe, die überwindet, was auch immer da ist in mir, die stärker ist, als was auch immer in mir da ist und vielleicht schon seit 50 Jahren da ist und ich aus meinem Herzen nicht rausbekomme. Dieses Erbarmen und diese Liebe Gottes ist stärker als alles, was ich dieser Liebe immer wieder dummerweise entgegensetze. Er lädt uns dann ein, einmal aufzuschlagen in der Heiligen Schrift, der Papst, diese Stelle im Lukas, im Evangelium Kapitel 15, Verse 11 bis 31. Und wenn Sie eine Heilige Schrift zur Hand haben, ist das bestimmt eine gute Idee, es genau dort aufzuschlagen. Lukas Kapitel 15, Vers 11 bis 31. Da steht diese Geschichte von dem verlorenen Sohn. Und jedes Mal, wenn ich das sage, höre ich schon fast wie bei den Leuten, die Jalousien runtergehen. Ach, die habe ich schon so oft gehört. Bitte lassen Sie die Jalousien hoch und tun Sie so, als würden Sie sie zum ersten Mal hören. Damit das Wort Gottes bei mir und bei Ihnen heute Morgen ganz neu Zugang haben kann. Denn in dieser Perikope, in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn, dieser Erzählung, da sehen wir dieses Drama, dieses tiefe Drama zwischen der Liebe des Vaters und der Verlorenheit und Sünde des Sohnes. Die Liebe des Vaters und das Verlorensein des Sohnes. Und ich möchte das gleich schon von Anfang an sagen, wir werden sehen, dass diese Geschichte zum einen nicht nur für Jungs ist, also nicht nur für Söhne, sondern natürlich auch für Töchter. Also liebe Damen, herzlich willkommen. Und es ist nicht für irgendwelche Söhne und irgendwelche Töchter, sondern für mich. Ich bin dieser Sohn und ich bin diese Tochter. Denn, so sagt Papst Johannes Paul II., dass in dieser Schriftstelle es in gewisser Hinsicht um den Menschen aller Zeiten geht, und zwar angefangen von Adam an. Diese Geschichte, diese Begebenheit, dieses Drama, das da um diesen verlorenen Sohn steht, das ist ein Drama, das eigentlich alle Menschen betrifft. Diese Parabel, sagt er dann, bezieht sich auf jeden Bruch des Liebesbundes. Es bezieht sich auf jeden Bruch, jeden Verlust der Gnade. Und das kommt in meinem Leben dummerweise immer wieder vor. Ich komme in diesem Evangelium vor. Dieses Evangelium ist nicht etwas, was an mir vorüberläuft wie ein Film. Nein, ich komme darin vor. Es ist tatsächlich meine Geschichte. Es ist tatsächlich ihre Geschichte. Und dann ist halt dieser Sohn, als er alles durchgebracht hat, und dann geht es ihm nicht so gut, dann heißt es dort, hätte er gerne seinen Hunger gestillt, ganz gleich womit, sogar mit den Futterschoten, die die Schweine fraßen, aber selbst die hat er nicht gekriegt. Aber er hätte gerne seinen Hunger gestillt, denn den Hunger, den hat er immer noch. Und bei uns ist es dann oft so, dass wir versuchen, bei anderen zu bekommen, was wir beim Vater verloren haben. Die Bedürfnisse haben wir immer noch. Wir brauchen immer noch Anerkennung, Achtung, all das. Wenn wir das aber als wir vom Vater bekommen, dann versuchen wir das bei unseren lieben Mitmenschen abzugreifen. Wir grapschen. Wir suchen und bekommen und suchen und noch und verhindern gleichzeitig, dass andere etwas von uns bekommen. Und das ist dann viel von der Wirklichkeit, in der wir uns wiederfinden. Der Grund dafür ist, dass wir nicht wirklich zu Hause sind im Haus des Vaters, aber eben Hunger haben. Und dann passiert eben in dieser Geschichte verlorenen Sohn etwas ganz Wichtiges, schreibt der Papst. Diese Analogie, also diese Perikope, dieses Gleichnis, es verlagert sich eindeutig auf das Innere des Menschen. Es geht also nicht nur um Hunger und ich weiß nicht, wo ich schlafen soll, sondern indem der Sohn entdeckt, ne, dass all das, was er beim Vater hatte, das Vermögen und das Materielle, was da war, war eben eine Quelle, aus der er alles hatte, was er denn so brauchte, was er am Tag so verwenden konnte. Aber er, viel wichtiger als all diese Güter war natürlich seine Würde als Sohn im Haus des Vaters. Das hat jetzt der Sohn noch nicht so richtig auf dem Schirm. Da denkt er noch nicht so wirklich drüber nach. Aber wichtiger als Essen und Anziehen und Dach überm Kopf ist tatsächlich diese Würde als Sohn, die er jetzt beginnt zu sehen, dass er sie nicht hat. Und er beginnt zu sehen, ganz langsam, wie wichtig und zentral diese Würde ist. Aber er hatte noch nicht wirklich daran gedacht. Er beginnt allerdings doch zu sehen, dass sie nicht verfügbar ist. Diese Würde ist nicht etwas, was er sich einfach nehmen kann. Er kann sie sich auch nicht einfach einreden. Er kann sie sich nicht herbeiwünschen, herbeireden. Diese Würde steht nicht in seinem Belieben. Gleichwohl denkt er jetzt aber anscheinend doch noch immer nicht so wirklich daran. Sie steht nur so ein bisschen wie im Hintergrund. Tatsächlich sagt der Sohn dann irgendwann, wie viele Tagelöhne meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Sein Maß sind immer noch die Güter. Sein Maß ist immer noch das Besitzen. Eben das, was er nicht mehr besitzt, was die Tagelöhner aber besitzen. Und dann wird eben in seinen Worten, sagt der Papst, seine Ausrichtung auf die materiellen Güter sichtbar. Sein Denken dreht sich tatsächlich um das Materielle, als wäre das Materielle das Wesentliche. Und das ist bei uns nicht wirklich viel anders. Denn wenn wir uns von der väterlich erbarmenden Liebe Gottes, also wenn wir uns von der Barmherzigkeit Gottes trennen, wenn diese Barmherzigkeit Gottes unser Herz und unser Leben nicht zentral durchformt und bestimmt, dann werden die materiellen Güter zu dem, worum wir uns am meisten sorgen und kümmern. Und dann hören wir Jesus in der berühmten Bergpredigt sagen, sucht zuerst das Reich Gottes. Und das kriegen wir dann immer nicht hin. Ja, wir suchen das Reich Gottes, aber irgendwo, aber auf keinen Fall zuerst, weil wir uns zuerst um viele andere Sachen kümmern. Denn tatsächlich zentral zu unserem Leben sind die materiellen Güter. Und sie werden es immer mehr, je weiter wir vom Vater entfernt sind. Andersrum können wir sehen, wenn diese materiellen Güter so wichtig sind und das Reich Gottes bei mir nicht an erster Stelle steht, dann bin ich wohl tatsächlich ein Stück weit entfernt eben von dieser barmherzigen Liebe des Vaters. Gleichwohl beginnt die Wirklichkeit des Verlustes dieser Sohnschaft immer ein bisschen deutlicher aufzuscheinen. Und dann fasst halt dann der Sohn diesen Entschluss, ich will aufbrechen. Und das ist schon mal wunderbar. Das machen manche von uns nicht. Manche von uns verharren einfach dann da und machen einfach ein gutes Gesicht dazu, einen guten Eindruck. Aber der Sohn fasst einen Entschluss und sagt, ich will aufbrechen, ich gehe zurück, bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und jetzt kommen wir an das Kernproblem. Das leuchtet jetzt ganz toll. Jetzt können wir es richtig sehen. Dieser materielle Engpass, also dass er Hunger hat und nichts mehr zum Anziehen, zu schlafen und so, das ist nur so etwas wie ein Türöffner. Denn jetzt beginnt er zu sehen seine verlorene Würde. Das ist so in ihm gereift. Und er entdeckt jetzt, dass sein Herz noch viel leerer ist als sein Magen. Er kommt jetzt in Berührung damit, Mensch, ich bin ja gar nicht mehr der Sohn. Wer bin ich eigentlich? Wo gehöre ich wirklich hin? Wo ist wirklich mein Zuhause? Wo ist wirklich meine Heimat? Ein Tagelöhner im Haus seines Vaters zu werden, das ist nun wirklich eine ganz massive Demütigung und eine Schande. Aber er nimmt das, weil er sich klar darüber ist, dass er kein anderes Recht mehr hat. Er kann nicht darauf bestehen. Hör mal, ich bin dein Sohn. Er kann nicht darauf pochen. An diesen Punkt kommen wir manchmal kaum. Wir denken immer noch, Mensch, der Herr müsste eigentlich froh sein, dass ich doch da bin. Ich gehe immer noch in die Kirche, ich bin nicht so schlecht, ich tue dies und das und jenes. Also eigentlich müsste der Herr mir ja mal ein bisschen dankbar sein, ne? Ein bisschen mehr Gnade rüberwachsen lassen, ein bisschen mehr Gesundheit, ein bisschen mehr Schutz und so. Der Sohn hier, der Verlorene, der ist schon einen Schritt weiter. Er weiß, dass er nichts einzuklagen hat. Wenn wir darauf bestehen, dass wir doch eigentlich die Guten sind, eben nicht die armen Blinden und die geschlagenen Gefangenen, dann verschließen wir uns für die Barmherzigkeit. Und wir verschließen unser Herz mit Stolz. Und dieser Stolz macht unser Herz hart, unempfänglich. Selbst wenn wir uns dann auf den Weg machen und sagen, okay, ich als Tagelöhner, dann möchten wir allerdings auch darauf bestehen, dass wir Tagelöhner sind und werden und bleiben. Denn Tagelöhner hat einen entscheidenden Vorteil. Der Chef sagt uns morgens, was wir am Tag tun müssen. Klare Gebote, klare Ansagen, das können wir erfüllen, dann sind wir zufrieden. Aber wenn jetzt der Vater wieder mit seiner Nummer kommt, hör mal, wer doch mein Sohn, nee, nicht Tagelöhner, Sohn und Tochter, du, wir tauschen unsere Herzen aus, wir lernen uns kennen und nee, lieber klare Ansagen, lieber Tagelöhner. Und dann ist tatsächlich das so, dass viele von uns gar nicht Sohn oder Tochter sein möchten, sondern darauf bestehen, Tagelöhner zu sein, weil das irgendwie viel klarer ist. Wäre noch nicht so toll, aber weiß man wenigstens genau, was man hat. Jetzt fasst der Sohn den Entschluss und weiß, dass er nichts mehr einklagen kann und kein Recht hat, mehr Sohn zu sein. Und der Sohn beginnt jetzt in Kategorien der Gerechtigkeit zu denken. Ja, der Sohn sagt, okay, die Kategorie, die Norm, die hier wichtig ist, die entscheidend ist, das ist die Gerechtigkeit. Und da habe ich voll verloren. Deswegen geht nur noch Tagelöhner und nicht mehr Sohn. Dieser Sinn für diese verlorene Würde taucht also immer deutlicher auf. Und der Sohn entdeckt, dass diese Würde dem Verhältnis Vater-Sohn entspringt. Er beginnt also zu sehen, wo diese Würde überhaupt zu Hause ist. Sie ist nicht irgendwo, sondern eben nur in diesem Verhältnis, in dieser Beziehung, in dieser Begegnung Vater und Sohn. Dann macht er sich halt damit halt auf den Weg. Und dann ist spannend zu sehen, dass in dieser ganzen langen Geschichte vom verlorenen Sohn das Wort Gerechtigkeit und das Wort Erbarmen nicht ein einziges Mal vorkommt. Aber, sagt der Papst, eben in dieser Geschichte wird das Verhältnis von Gerechtigkeit und Liebe und Erbarmen ganz wunderbar sichtbar. Ist ganz tief eingeschrieben, sagt er in diese Parabel. Sie macht eben deutlich, wie die Liebe, die zu erbarmen wird, die Norm der Gerechtigkeit überschreitet. Das ist, denke ich, ein wichtiger Satz für uns. Die Liebe, das Erbarmen, die Barmherzigkeit überschreitet die Norm der Gerechtigkeit. Es wischt sie nicht beiseite. Es sagt nicht, ist mal alles nicht gewesen. Barmherzigkeit macht nicht einfach die Augen zu. Barmherzigkeit überschreitet, transzendiert die Gerechtigkeit, ist auf einer ganz anderen Ebene. Es ist eine ganz andere Dimension. Nur der Sohn steht halt da, hat sich ausgerechnet, wenn ich Tagelöhner bin, muss ich ein paar Tage arbeiten, ein paar Jahre, aber so ein bisschen kriege ich dann wieder zusammen von dem Besitz, den ich vorher nicht so richtig viel, aber dann habe ich mein Auskommen. Weil mehr kann ich mir ja auch nicht wünschen, also mehr Anspruch habe ich ja nicht, weil ich eben in dieser Ordnung der Gerechtigkeit unterwegs bin. Und diese Ordnung, diese Norm, diese Kategorie der Gerechtigkeit, das ist eine, in der wir uns bewegen, und zwar in der wir bleiben, auf die wir uns festlegen und in die wir dann immer wieder versuchen, den Herrn selber hineinzuzwängen. Hineinzuzwängen. Der Sohn macht das natürlich umso mehr, weil er auch weiß, dass er nicht nur das Vermögen verschleudert hat, sondern auch seinen Vater verletzt und beleidigt. Und deswegen ist er, ne, ich habe nichts anderes verdient. Aber das denkt er eben, weil er aus diesem Gerechtigkeitsdenken agiert. Wenn er aber da zum Vater kommt, dann sieht er, dass der Vater seiner Vaterschaft treu ist. Dieser Vater ist seiner Liebe treu, mit der er seinen Sohn seit jeher liebt. Und diese Treue zur Liebe, das ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Denn Barmherzigkeit ist nicht Großherzigkeit, Großzügigkeit. Ist auch nicht irgend so ein gönnerhaftes Gehabe. Ach du armer Sohn, habe ich dir ja gesagt. Ne, aber ist okay, ne, komm mal rein, sind wir mal ein bisschen großzügig. Das hat mit dem, was hier geschieht bei dem Vater, gar nichts zu tun. Der Vater ist sich selbst und seiner Liebe zu seinem Sohn treu. Und das drückt sich dann aus, ne, mit dieser überströmenden, großzügigen Freude. Und das fließt so über, dass der ältere Bruder richtig sauer wird. Da bricht eine Flut von Neid los in dem älteren Bruder, weil der ja sein Lebtag sich angestrengt hat und nicht so schlimm war, wie der Bruder, der nach Hause kommt. Der Bruder konnte es nicht verstehen. Der Bruder hat die Barmherzigkeit des Vaters nicht verstanden, weil er sich festhält an der Norm der Gerechtigkeit. Für ihn war das, was der Vater getan hat, etwas Falsches. Das war ungerecht. Aber der Vater ist einfach treu zu sich selbst. Diese Treue, diese Liebe, das ist das, was dem Sohn begegnet. Der Vater sieht ihn schon von Weitem kommen, heißt es da. Und er hatte Mitleid mit ihm. Schauen Sie, und das schreibt der Papst Johannes Paul, in diesem Tun des Vaters zeigt sich seine tiefe Zuneigung zu dem Sohn. Seine tiefe Zuneigung, da ist wirklich Liebe, Zuneigung. Ich mag dich. Und vergessen wir nicht, der Sohn und die Tochter, das sind sie und das sind ich. Und dieses Warten ist das Warten des Herrn auf sie und mich. Und diese Zuneigung vom Vater ist die Zuneigung für sie und für mich. Aber das ist auch nicht einfach nur, dass da die Zuneigung ist. Da geschieht etwas noch viel Grundlegenderes. Denn der Vater sieht, dass hier ein Mensch gerettet ist. Ein Menschsein, nämlich das Menschsein des Sohnes. Denn um wirklich Mensch zu sein, muss ich in Gott angekommen sein, muss ich bei Gott sein, muss ich beim Vater sein. Den Menschen in seiner vollen Würde kann man nicht denken ohne einen wesentlichen Bezug zu Gott, schreibt der Papst an einer Stelle. Und in dieser langen Geschichte hören wir dann dreimal, dein Bruder war tot und jetzt lebt er wieder. Dein Bruder war tot und jetzt lebt er wieder. Und da ist eben der eigentlich tiefe Grund für diese Freude des Vaters, dass der Sohn sein Menschsein wiedererlangt hat. Man kann also sagen, dass die Liebe, die aus dem Wesen vom Vater fließt, aus dem Wesen dieser Vaterschaft fließt, diese Liebe ist das sich Sorgen um die Würde des Sohnes. Das ist das, was den Vater treibt, was ihn motiviert, was ihn bewegt. Seine Barmherzigkeit ist nicht etwas Zusätzliches zu ihm. Seine Barmherzigkeit ist nicht das, wo er sagt, Mensch, jetzt kommt der Sohn wieder, jetzt muss ich wohl mal ein bisschen barmherzig sein. Sondern der Vater ist barmherzig von innen her, von Herzen. Barmherzigkeit ist das, was ihn treibt, was ihn bewegt in Beziehung zu ihnen und zu mir. Er sorgt sich um ihre Würde und um meine. Denn das Erbarmen, diese Barmherzigkeit ist fähig, sich über jedes verlorene Kind zu beugen. Diese Barmherzigkeit beugt sich über jedes Kind, auch über sie und mich. Und wenn das geschieht, wenn in dieser Begegnung mit diesem barmherzigen Vater, wenn das geschieht, dann fühlt sich der, dem diese Barmherzigkeit zuteil wird, nicht gedemütigt, sondern so wie wiedergefunden und aufgewertet. Wir denken immer, wenn wir Barmherzigkeit bekommen, ist das etwas Demütigendes, weil da vor uns der Großzügige steht, der jetzt zwei Augen zudrückt und mal alle fünf gerade sein lässt und wir dann so ganz kleinmütig und gedemütigt da wieder dabei rausgehen. Aber es ist genau das Gegenteil, was hier stattfindet. In der Begegnung mit der wirklichen Barmherzigkeit des Vaters, da finden wir uns wieder. Da entdecken wir unsere Würde ganz neu. Da stehen wir wirklich gerade in einer großen Dankbarkeit, weil dieser Vater uns hilft, die Würde ganz neu wieder zu erkennen. Das ist so wie eine Rückkehr zu der Wahrheit über mich selbst. Und manchmal bin ich schon so lange weg von dieser Barmherzigkeit, dass ich diese Wahrheit über mich selbst kaum noch für möglich halte. Aber das möchte ich gerne heute Morgen bei Ihnen lassen, dass wir keine Angst haben, uns nicht zurückhalten von der Begegnung mit dieser Barmherzigkeit da beim Vater. Sie baut uns auf, sie gibt uns Würde, sie stärkt uns, sie gibt uns Leben. Und in dieser Erfahrung, da beginnen wir zu sehen, wer wir sind, und dann bekommen wir auch die Kraft, in wahrer Demut vor dem Herrn zu stehen. Eben nicht als Tagelöhner. Wir sind nicht dazu berufen, Tagelöhner zu sein. Und dann ist es auch nicht demütig zu sagen, ach Herr, ich bin nichts wert, ich bin nichts wert, ich werde Tagelöhner. Nein, die Demut besteht darin, zu sein, wozu er uns geschaffen hat. Die Demut besteht dann darin, diese Würde anzunehmen. Und dann haben wir den Boden unter den Füßen, wo wir den Herrn hineinlassen in unser Herz, wo er unser Herz ganz neu gestalten kann, ganz weit machen kann, wo das Leben ganz neu stattfinden kann in unserem Herz. Und dann können wir mit dem Herrn auch reden über die Baustellen in unserem Herzen. Aber das ist eine ganz andere Grundlage, eine ganz andere Begegnung. Das ist eigentlich das, was wir mit Bekehrung meinen. Bekehrung ist nicht immer eine Liste von all dem Unsinn, den ich gemacht habe, sondern Bekehrung hier ist, dieser Barmherzigkeit so zu begegnen, dass sie mich ganz neu gestaltet und ich von daher mit dem Herrn durch die Baustellen in meinem Herzen gehe. Dieses Erbarmen, diese Barmherzigkeit ist eben genau dadurch charakterisiert, dass sie den, der sie empfängt, aufbaut, aufwertet und fördert. Und eben diese Barmherzigkeit, das ist der Grundinhalt der messianischen Botschaft. Das ist das Evangelium. Das ist das, worum es Jesus die ganze Zeit geht. Wenn ich entdecke, dass ich der Arme bin, der Blinde, der Gefangene und mich aufmache auf den Weg zu diesem Vater, mich öffne eben dieser Barmherzigkeit, dann fängt mein Leben ganz neu an. In einem wunderbaren Horizont. Die Liebe, die Barmherzigkeit steht der Gerechtigkeit nicht entgegen. Ist noch nicht mal ein Gegenüber. Sondern die Liebe ist wie die Grundlage der Gerechtigkeit. Die Liebe motiviert sozusagen, sagt der Papst, die Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit, sie dient letztlich der Liebe. Der Sohn, der zu Hause geblieben war, er hatte das überhaupt nicht verstehen können, war dem Vater sehr nahe, aber hat ihn eigentlich nie verstanden. Und dann bleibt am Ende dieses kurzen Vortrags noch eine Frage für uns. Bin ich dieser Barmherzigkeit schon begegnet?
Dem barmherzigen Vater begegnen, die große Sehnsucht in meinem Herzen. So haben wir den Vortrag von Michael Papenkort aus Mannheim heute überschrieben. Und die Frage, ja, sind Sie, bin ich der Barmherzigkeit des barmherzigen Gottes schon begegnet? Mit dieser Frage möchte ich uns jetzt ein paar Minuten einfach lassen und schon mal doch die Hörernummer sagen, weil wir darüber auch mit Ihnen ins Gespräch kommen wollen. Das wäre die 089 517 008 0008. Gibt es Momente, Situationen in Ihrem Leben, wo Sie durch die erfahrene Barmherzigkeit Gottes ja sich etwas verändert hat, wo Sie neu geworden sind? Schön, dass Sie eingeschaltet haben im Programm von Radio Horeb. Wir haben eben gerade einen Vortrag gehört von Michael Papenkort, dem barmherzigen Vater begegnen, die große Sehnsucht in meinem Herzen. Dabei hat er uns nochmal auf eine ganz neue Weise das Gleichnis vom verlorenen Sohn ausgelegt. Und wir haben Sie eingeladen mit der Frage, ob Sie dem Herzen der Barmherzigkeit Gottes schon mal begegnet sind in Ihrem Herzen. Uns haben Hörer erreicht, da zunächst Frau Bluschka aus Kroburg. Grüß Sie.
Ja, vielen Dank, dass ich gleich dran komme. Über diese Frage Barmherzigkeit und Liebe, da habe ich jetzt eine gute Erinnerung. Ich bin früher in meiner früheren Pfarrei zum Caritas-Sammeln gegangen. Und man kennt ja die Leute in einem kleineren Ort, ob sie katholisch sind und so weiter. Und da habe ich immer geläutet an der Türe und ich war immer sehr froh, wenn ich ein bekanntes Gesicht gesehen habe. Und einmal war ich auch bei einer Frau und die war sehr großzügig zu mir und hat mir viel gegeben und da sage ich, mein Gott, das finde ich selten. Und da fing sie zu weinen an. Und da sagt sie, wenn sie wüssten, was mich belastet. Und wenn ich das mit Geld geben könnte, das würde ich gerne tun. Ja, sag ich, ich bin nicht neugierig, aber wenn Sie sich aussprechen wollen, ja, hat sie gesagt. Ich lebe eigentlich in der Sünde. Ich lebe in einer Ehe, wo ich dann von der Kirche aus nicht mehr zu den Sakramenten gehen darf. Und da sage ich, ja, ich kenne sie nur aus den Gottesdiensten, weil sie dort immer sind. Das ist es ja, sagt sie. Ich freue mich sehr, dass ich überhaupt gehen, dass ich das noch kann. Aber ich bin eben ausgeschlossen von den Sakramenten. Und da habe ich gesagt, ich habe sie in den Arm genommen, habe gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, wenn sie mit ihrem Gott ins Gespräch kommen oder wenn sie beten, dass sie ausgeschlossen sein sollen. In ihrer Sehnsucht wird er bestimmt die Gerechtigkeit oder die Kirchengeschichte, wie ihm die Kirche tickt, das ist was anderes. Er ist der Vater und er ist bestimmt ihnen zugewendet. Und so habe ich das in Erinnerung und das wollte ich jetzt erzählen.
Herr Papenkort.
Ja, ist eine wunderbare Geschichte. Was mir halt heute Morgen ein bisschen am Herzen liegt, ist, dass wir vielleicht schauen, Barmherzigkeit ist ein ganz großes Thema. Es ist ganz viel, und das, was wir heute Morgen gemacht haben, ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dieser Enzyklika von dem Papst Johannes Paul II., aber ich möchte doch ein bisschen dabei bleiben, dass wir schauen nicht so sehr auf die anderen und Kirche und alles, was außerhalb von mir liegt, sondern die Frage, ich weiß, es ist ein bisschen penetrant, aber bin ich persönlich diesem barmherzigen Vater schon begegnet? Das ist eine sehr direkte Frage, das weiß ich. Und wir sind oft dann zu schnell dabei, eben dieser Frage auszuweichen. Aber im Grunde ist es eine sehr zentrale Frage für mein Herz. Deswegen möchte ich versuchen, in diesen paar Minuten noch da bei dieser Frage zu bleiben. Ich und die Barmherzigkeit Gottes in meinem Herzen.
Was ich jetzt bei Frau Bluschke rausgehört habe und diese Frage, die hat uns in meinem Gebetskreis vor ein paar Wochen auch beschäftigt. Kann ich auch durch Menschen dieser Barmherzigkeit Gottes begegnen? Bin ich auch ein Träger der Barmherzigkeit Gottes?
Das wäre wunderbar, Frau Böhler. Aber schauen Sie, um ein Träger dieser Barmherzigkeit zu werden, müssen Sie ja zunächst selber dieser Barmherzigkeit begegnet sein. Denn wenn das so nicht ist, dann werden Sie wie zu einem Briefträger. Mhm. Der Briefträger verträgt Briefe und hat da hoffentlich nicht reingeschaut. Der weiß gar nicht, was in dem Brief steht. Der hat damit nichts zu tun. Aber wir tragen ja nicht etwas weiter wie der Briefträger, sondern wir tragen etwas weiter, das in uns lebt. Und ich kann die Barmherzigkeit Gottes nicht weitertragen, wenn ich ihr selber nicht begegnet bin. Und wenn wir schon dabei sind, ein wichtiges Werk der Barmherzigkeit, ein ganz wichtiges Werk der Barmherzigkeit ist, den Armen das Evangelium zu bringen. Das Evangelium zu bringen, davon spricht Jesus ganz vorne, Lukas Kapitel 4, was wir gelesen haben. Den Armen das Evangelium zu bringen. Und das Evangelium ist natürlich eben auch diese Barmherzigkeit. Aber nicht, habe ich mal gehört, habe ich mal gelesen, soll es geben, sondern ich bin ihr begegnet. Der Vater ist mir begegnet. Ich kann dir erzählen von der Barmherzigkeit des Vaters, wie sie in meinem Leben vorkommt.
Dankeschön, Frau Pluschke, für Ihren Anruf. Aus dem Raum Heidelberg hat uns Frau Schieber angerufen.
Grüß Sie. Guten Morgen, Frau Böhler, und guten Morgen, Herr Papenkort.
Guten Morgen, Frau Schieber.
Ich kann ganz einfach sagen, ich begegne der Barmherzigkeit Gottes in meinem Herzen immer im Sakrament der Buße. Ganz persönlich. Und da sollte man auch hingehen, nicht nur, wenn man was Schweres, also wenn man schwere Schuld auf sich geladen hat, sondern man sollte regelmäßig gehen. Bei mir ist es so gewesen, dass ich immer gern, obwohl das nicht jeder macht, aber ich bin immer gern hingegangen, weil ich gewusst habe, dort umarmt mich der Vater, dort ist das, die heiligmachende Gnade wird wieder geschenkt. Die Taufgnade wird erneuert. Das ist was ganz anderes als der Bußgottesdienst. Das ist viel persönlicher. Und dort begegnet man immer der Barmherzigkeit Gottes. Und wenn man dann regelmäßig geht, dann hat man eine Freude im Herzen, die es woanders in der Welt nicht gibt. Und da kann ich nur immer drauf zurückkommen, geht zum Bußsakrament. Man muss auch nicht immer nur das Negative in den Vordergrund stellen, sondern man erhält viele helfende und heiligmachende Gnade, die einem hilft, das Leben Gott wohlgefällig zu führen. Das möchte ich sagen, und dort beginne ich immer der Barmherzigkeit Gottes.
Wunderbar, Frau Schiebel. Herr Papenkort.
Ja, das ist natürlich wunderbar. Das ist ganz wunderbar. Spannend wäre es gewesen zu fragen, was sich denn so dann in dem Herzen verändert. Wie sie fortlaufend umgestaltet wird. Wie eben diese Liebe, dieses Erbarmen in ihrem Leben so stattfindet, wie es sich verändert. Und dann ist natürlich auch so ein bußfertiges Herz, das so offen ist für den Herrn, das ist natürlich dann auch immer hingezogen, dem Herrn zu begegnen, in der Heiligen Schrift das Wort aufzunehmen, zu schauen, weil natürlich das Herz immer mehr brennt, je mehr es diesem Erbarmen Gottes begegnet und sich immer mehr öffnet dem Herrn und diese Veränderung stattfindet, so will das Herz natürlich immer mehr suchen, immer mehr finden vom Herrn. Dann natürlich ist es in der Schrift zu Hause und begegnet dem Herrn in der Heiligen Schrift und in dem Sakrament der Buße. Und das wäre einfach mal spannend, zu schauen, wie sich so ein Leben dann über die Jahre verändert hat, und wie sie anderen Leuten davon erzählt hat, weil natürlich diese Freude aus der Buße, die kann sie ja nicht für sich behalten, und dieses Wunderbare, diese Veränderung im Herzen, die sie dann erlebt, kann sie ja auch nicht für sich behalten, und dann das zu erleben einfach und dann zu hören, wie sie das den anderen erzählt und wie andere das Licht und das Feuer in ihr sehen, das wäre mal eine spannende Sendung, denke ich mal.
Dankeschön, Frau Schiebe, dass Sie uns auf jeden Fall mit da hineingenommen haben, dass Sie den barmherzigen Gott in der Beichte, in dem Sakrament der Beichte, im Sakrament der Buße begegnen. Alles Gute in Raum Heidelberg. Aus Altdorf ist nun Frau Stefanie am Telefon. Grüß Sie. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde. Also ich muss sagen, ich Ich bin der Barmherzigkeit Gottes schlagartig begegnet. Also das war so, das war hat quasi auf einer Beerdigung stattgefunden, als der Priester sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Es war einfach Wahnsinn. Also wenn man bedenkt, dass ich vorher ein Mensch war, der quasi auf allen Hochzeiten tanzen musste und danach war alles nicht mehr so, wie es vorher war. Es war alles anders. Ich bin daraufhin eine Altenpflegerin geworden. Ich musste einfach allen möglichen Leuten erzählen, was mir passiert war und wie wunderbar es war. Und es war einfach toll.
Aber Sie haben Ihre Lebensfreude behalten, Ihre Spritzigkeit.
Ja, das auf jeden Fall. Also,
denken ja manchmal Menschen auch, dass sie ganz anders werden, wenn sie nun dem barmherzigen Gott begegnen, wenn sie Gott begegnen. Herr Papenkort.
Das ist wunderbar. Also wenn es jetzt hier im Radio wäre, ich würde Sie gerne umarmen, Frau Stephanie. Das macht mir so viel Freude, zu hören, wie der Herr so ein Herz einfach so erreicht. Und das Herz dann leuchtet und wenn es davon erzählt, dann überfließt. Also das macht mir so viel Freude. Sie haben den Tag für heute für mich gemacht, Frau Stephanie. Das war klasse.
Ja, danke schön. Frau Ursula aus Hessen, grüß Sie.
Im Zusammenhang mit einer Beichte, wie ich dann über den Pfarrhof ging, nachdem mir alle Schuld erlassen worden ist, fielen meine Schultern richtig locker wieder runter. Das heißt, ich habe es nicht nur im Herzen gespürt, ich habe es im ganzen Körper gespürt.
Das war jetzt, wir haben den Anfang nicht ganz gehört. Sie haben uns erzählt, dass Sie bei einer Beichterleichterung
gelebt
haben.
Und ich bin dann, wie ich dann wieder nach dem Gebet, anschließenden Dankgebet, wieder über den Pfarrhof gegangen bin, da sind mir also richtig im Gehen von alleine die Schultern runtergefallen.
Also, dass die Barmherzigkeit Gottes, Herr Papenkort, genau, ist auch körperlich spürbar. Ist das auch Ihre Erfahrung schon? Haben Sie das auch schon erlebt oder gehört?
Nein, das merkt man schon. Also Schultern ist es mal wie so ein, weiß ich nicht, wie ein Bild oder so, aber das verbiegt einen dann schon. Also wenn man dieser Vergebung Gottes begegnet, man merkt das tatsächlich. Das ist nicht einfach nur irgendwie ein Gedanke oder so, vielleicht auch jetzt nicht immer, aber das ist tatsächlich so, als würde man irgendwie so einen Sack mit irgendwas auf dem Rücken tragen die ganze Zeit und jetzt ist er weg und dann kann man schon mal aufrechter laufen. Nicht? Aber ich möchte bitte an dieser Stelle noch vielleicht noch etwas einfügen. Nur ist natürlich, dass das vergebene Schuld und Bußsakrament und so ganz wichtig und diese Schultern, die jetzt wieder leichter sind, ist ganz wichtig. Aber ich möchte gerne auch noch dieses Element hervorheben, dass diese Barmherzigkeit Gottes nicht nur das Vergeben von Schuld ist. Tatsächlich ist in dieser Begegnung mit dem verlorenen Sohn von Schuld gar nicht die Rede. Der Vater sagt überhaupt nicht, ich vergebe dir. Und der Sohn kommt mit seinem Text gar nicht durch. Es geht tatsächlich um eine Begegnung hier, und zwar zwischen zwei Personen. Nochmal, die Schuld, vergebene Schuld, ganz wichtig, ganz groß. Aber es geht hier doch um wesentlich mehr. Eben um diese persönliche Begegnung mit diesem Vater, dieses Du und Du, diese Begegnung zwischen zwei Herzen. Es gibt manchmal Leute, denen die Schuld vergeben ist, und das ist ganz wunderbar, denen aber trotzdem es noch fremd ist, dass der Vater tatsächlich persönlich ihrem Herzen persönlich begegnen möchte. Ne, diese Frau, die gerade angerufen hatte, die da bei der Beerdigung wie vom Blitz getroffen, wenn sie fragen würden, wo diese Begegnung stattfindet, dann würde sie wahrscheinlich sagen, dort auf dem Friedhof. Da ist etwas, was einen erfasst und erfüllt, und das ist mehr als die vergebene Schuld. Die vergebene Schuld ist ganz wichtig, aber da ist mehr. Tatsächlich, lesen Sie es bitte einfach einmal nach zu Hause. In dieser Begebenheit mit dem verlorenen Sohn ist von Schuld auf Seiten des Vaters gar nicht die Rede.
Ein Satz, den ich mir noch aufgeschrieben habe, wo Sie gesagt haben, um die Barmherzigkeit zu erfahren, muss ich bei Gott angekommen sein, muss ich beim Vater angekommen sein. Und da dachte ich auch, wir sagen ja auch, wenn wir uns bei einem Menschen wohlfühlen, wenn so gar nichts mehr fehlt, dann sagen wir ja auch gerne, so, jetzt bin ich angekommen. Und das haben wir auch gestern im Vorgespräch besprochen, da hatte ich so die Frage auf dem Herzen, ja, woran merke ich denn, dass ich angekommen bin? Oder manchmal hat man auch das Gefühl, man ist angekommen und dann ist man wieder, doch wieder weg. Und
ja, natürlich ist das jetzt nicht ständig ein Höhenflug, aber ich weiß, dass mein Vater da ist. Hm. Und das Ich kann diesem Vater nicht begegnen und derselbe bleiben. Ja. Nicht, dass ich gleich ein besserer Mensch werde, das wäre schön. Aber in mir, in meinem Leben, ordnet sich alles neu, wird alles neu geworden. Ich beginne das Leben praktisch neu zu denken. Auf einmal steht jetzt das Reich Gottes ganz oben und alle anderen Werte in meinem Leben müssen sich nachordnen und werden diesem einen zugeordnet. Das ist aber nicht etwas, was ich so am Schreibtisch irgendwie auf ein Stück Papier mache, sondern es ist etwas, was eben in wirklich dieser Begegnung da stattfindet. Diese Geschichte von dem verlorenen Sohn, nicht diese Begebenheit, dass es da so lang und breit steht, das ist, weil es tatsächlich zentral ist für unser christliches Leben. Papst Benedikt der 16., er schreibt in einem von seinen Dokumenten, wo es über die Liebe Gottes geht, dass eben in dieser Begegnung das Christsein beginnt. Das Christsein beginnt nicht irgendwie mit einem ethischen Entschluss, so jetzt bin ich gut oder so, sondern es beginnt in dieser Begegnung. Und aus irgendeinem Grund weichen wir manchmal dieser Begegnung irgendwie aus, weil wir uns vielleicht für zu minderwertig halten, zu klein, zu dumm, zu schuldig, zu irgendwas. Und wir haben immer so einen Zettel, wie der verlorene Sohn auch hatte. Ich gehe dann zu meinem Vater und sage, ich habe dies und das und jenes und verdiene nicht mehr und so weiter und so fort. Und dann sagt der Vater, du bist auf der ganz falschen Autobahn unterwegs. Wir treffen uns ganz woanders. Du bist mein Sohn, du hast das Leben verloren. Ich freue mich so, dass du zurückgekommen bist. Leg doch deinen Kopf in meinen Schoß, entdecke dein Leben ganz neu und entdecke, wer du wirklich bist.
Und das zeigt sich dann auch in unserem Alltag, wie wir den Alltag gestalten, wie wir über Alltägliches denken, über uns denken, und es wirkt sich auf unser gesamtes Leben aus.
Ja, natürlich. Zumindest werde ich auf jeden Fall davon reden. Das schreibt, diesmal sind wir bei Paul dem VI., ganz lange her, der schreibt in einem Dokument, einer Enzyklika, sagt, es gibt es nicht, es ist undenkbar, dass jemand das Evangelium aufnimmt, ohne von sich aus davon weiterzuerzählen. Das kann ich, weil das ist so toll, das ist so genial, das ist so wunderbar. Ja. Wenn das bei dir ankommt, das Evangelium, dann kannst du die Füße nicht stillhalten, dann kannst du den Mund nicht halten, dann bricht das aus dir raus, du willst das weitergeben.
Und wir geben es auch weiter durch unser Sein. Wir müssen jetzt an das Ende kommen. Frau Ursula aus Hessen war unsere letzte Anruferin. Danke für Ihren Anruf, Herr Pappenkort. Sicherlich Gerne. Könnten wir uns jetzt noch eine Weile mit Ihnen unterhalten. Also ja. Es ist ja ein ganzes Jahr, das Jahr der Barmherzigkeit Gottes begegnen, die große Sehnsucht in meinem Herzen. Das war unser Thema heute hier in der Lebenshilfe. Der Barmherzigkeit begegnen, auch im Wort Gottes, das können Sie im Standpunkt am 6. März, die Barmherzigkeit Gottes in den Gleichnissen Jesu mit Professor Klaus Berger aus Heidelberg, dem deutschen großen Theologen und er war Professor für neutestamentliche Theologie in der Evangelischen Theologischen Fakultät Heidelberg und er ist ja auch immer bei uns im Impuls zu Gast. Also, dann gab es auch einen Standpunkt zum Thema Barmherzigkeit mit Michael Papenkort. Das war im November, falls Sie da auch nochmal die CD bestellen möchten. Der CD-Dienst, auch diese Sendung können Sie sich herunterladen auf unserer Homepage oder auch als CD bestellen. Die Telefonnummer zu meinen Kollegen nach Balderschwang vom Radio Horeb CD-Dienst ist die 08328 921 120. Wiederholt wird die Sendung heute Abend im Nachtprogramm auf www.horeb.org. Habe ich für Sie den Link hinterlegt zur Enzyklika von Papst Johannes Paul II. Über die über das göttliche Erbarmen. Genau, Mike Papenkort, bei Ihnen möchte ich mich noch bedanken. Dankeschön, herzliche Grüße noch nach Mannheim. Alles Gute für Sie und ICPI Mission, Institut für Weltevangelisation. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, Frau Böhler. Es hat mir sehr viel Freude gemacht heute Morgen. Dankeschön.
Gerne. Dann möchte ich noch hinweisen auf die Lebenshilfe von morgen. Es geht um Vietnam, 40 Jahre Frieden und immer noch gilt es, gibt es Kriegsopferhilfe für schwerbehinderte Kinder und deren Familien. Und zwar sprechen wir ganz konkret über die Spätfolgen des Einsatzes damals des Entlaubungsmittels Agent Orange, das damals von der amerikanischen Armee während des Vietnamkrieges in großen Mengen über das gesamte Land ausgeschüttet wird. Auch heute noch gibt es Spätfolgen. In vierter Generation werden Kinder mit schwersten Behinderungen geboren. Also morgen richten wir unseren Blick über den persönlichen Tellerrand hinaus in die Leiden der Welt. 40 Jahre Frieden, Vietnam und immer noch gibt es Kriegsopfer mit Bob Kirsch von Christian Solidarity in Luxemburg und mit Gabi Fröhlich. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche uns allen, dass wir immer wieder die Sehnsucht nähren, nach der Barmherzigkeit Gottes, der Barmherzigkeit zu begegnen. Alles Gute für Sie.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.